Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir besprechen heute The Book of Boba Fett. Ich bin Adam und mit mir im Volume ist heute...
This is the way. Hannah hier, moin moin.
Wir besprechen die siebenteilige erste Staffel, Fragezeichen, von der Serie, die auf ein Spin-off ist von The Mandalorian quasi und produziert wird von den alten Bekannten Jon Favreau, Dave Filoni und Robert Rodriguez. 7 Folgen haben die gemacht und es geht diesmal um Boba Fett, gespielt von Temuera Morrison, den wir auch kennen aus der zweiten Staffel von The Mandalorian und den wir auch kennen als Jango Fett in Episode 2 von Star Wars. Der hat jetzt seine eigene Serie bekommen und möchte Herr der Unterwelt aus Mos Eisley und sowas werden, ne? So, da kann man ja schon mal so grob zusammenfassend sagen, als kleine inhaltliche Zusammenfassung. Und dann gibt's natürlich noch Flashbacks in den ersten paar Folgen und sowas. Aber ja, das ist, glaube ich, auch schon so das ganz Grobe zum Inhaltlichen. Wie machen wir das heute eigentlich mit dem Spoiler-Teil, Hanne?
Ich dachte, vielleicht, wenn wir es hinkriegen, dass wir so am Eingang so kurz erzählen, vielleicht so die, du hast natürlich wahrscheinlich wieder alle Fakten irgendwie parat, dass wir dann kurz zu einem Fazit kommen, also auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht reingeschaut haben und dann relativ schnell in Spoiler gehen.
Ja, okay, gut. Premiere war am 29. Dezember 2021 bei Disney Plus, wöchentliche Ausstrahlung und irgendwann gab es einen kleinen Shift, aber den machen wir dann wahrscheinlich im Spoiler-Teil. Genau, und vielleicht erstmal so zu den Rahmenbedingungen von Boba Fett, weil, ja, kann man vielleicht erwähnen, es ist ja eine Figur, die damals im Holiday-Special ihr Debüt feierte, ganz früher in den 70ern und auch so in so einem Animated-Segment zuerst gezeigt wurde. Und dann in der Originaltrilogie von Star Wars hatte sie ja eigentlich gar nicht mal so viele Dialogzeilen und ist dann auch eines unrühmlichen Todes in der Sarlacc-Pit gestorben. Und dann nun haben wir in The Mandalorian Staffel 2 gesehen, was es damit auf sich hatte, beziehungsweise dass Boba Fett überlebt hat. Und nun in der eigenen Serie sehen wir dann in einer Mischung aus Flashbacks und Gegenwartshandlung, wie er denn nach den Ereignissen aus Episode 6 nun sich zum Herrn der Unterwelt aufschwingen möchte. Unterstützt wird er dabei von Fennec Shand, gespielt von Ming-Na Wen und weiteren Rekruten, die sie so auf den Weg machen. Und das Ganze setzt natürlich, was bei Mandalorian begonnen wurde, diese ganze Space-Western-Samurai-inspirierte Sache fort, die Favreau, Filoni und Rodriguez in The Mandalorian etabliert haben.
Noch mehr Western, finde ich, als Samurai, oder? Kann man das sagen? Ich würde sagen, ja.
Ja, schon. Also ich würde sagen, in Mandalorian haben wir ein bisschen mehr Samurai-Inhalte gehabt, auch schon allein wegen dieser Lone Wolf and Cup-Dynamik. Und hier jetzt halt, wenn da so Pistoleros auftauchen und sowas und Shootouts stattfinden, haben wir noch mehr Western hier, klar.
Wobei mir auffällt, dass ich, glaube ich, Samurai lieber mag als Western. So viel kann ich schon vorweg sagen, was sich hier auch in die Serie überträgt.
Ich würde das auch unterstreichen, also so generell so als meine persönliche Präferenz. Ich habe mehr Samurai-Inhalte auf jeden Fall gesehen als Western. Ich finde, Western haben manchmal so ein bisschen eine Drögigkeit. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Aber so ein bisschen sind sie mir zu lahmarschig, sagen wir mal so. Jetzt schießt mich nicht im Duell ab, aber so ist irgendwie mein Empfinden.
Vielleicht noch eine Frage an dich, Adam. Warst du denn vorher ein großer Boba Fett-Fan?
Oh, persönlich nicht, nee. Ich erkenne an, dass die Figur sehr beliebt ist. Ich glaube auch wegen seines Designs und wegen seiner Mystifizierung und wegen dem wenigen, was man offiziell aus dem Kanon von ihr wusste. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei Wolverine. Wolverine war lange Zeit eine Figur in den Marvel Comics, die keine Origin Story hatte und vielleicht hatte sie deswegen so ein bisschen mehr Spannung und war überhaupt interessanter für die Fans. Und dann irgendwann so in den 2000ern wurde ihr eine Origin-Story verpasst. Hier sehe ich jetzt Parallelen tatsächlich dazu, weil du konntest dir bei Boba Fett lange Zeit so ein Headcanon machen, außer du hast jetzt irgendwie wahrscheinlich Romane gelesen oder irgendwie Comics, die ja dann aber auch durch die Disney-Übernahme vielleicht teilweise gar nicht mehr zum Kanon zählen. Aber persönlich habe ich nie Boba Fett so doll abgefeiert. Ich fand dann eher so, tatsächlich bei Star Wars fand ich ja meistens die Schurken am spannendsten, also Darth Vader, Darth Maul, solche Figuren, wo ich oftmals auch das Design irgendwie cool finde. Aber ja.
Nö. Aber kurze Frage, ist Boba Fett nicht auch ein Schurke?
Ja, klar. Also ja. In der Originaltrilogie würde ich das auf jeden Fall sagen, dass er einer ist. Hier in der Serie ist das so ein bisschen, ich würde nicht unbedingt sagen Anti-Held, aber er ist ja schon, er setzt sich schon für einen Zweck ein. Also das ist so ein bisschen schwer zu fassen dann vielleicht, würde ich sagen.
Bei mir ging es nämlich ähnlich. Also ich mochte ja auch die Original, also die Originärfilme super gern und fand Boba Fett auch immer toll. Aber gerade wie du sagst, da wir so wenig von ihm wussten und er ja auch immer mit seinem Helm rumläuft irgendwie, war mir gar nicht bewusst, was für ein großer, wie beliebt er eigentlich wirklich ist. Und Adam, witzigerweise wurde mir das erst bewusst so durch Comic-Con und Co., wenn du dann die ganzen Cosplayer und sowas siehst, wo es ja wahnsinnig viele Boba Fetts immer gibt, da wurde mir das erst bewusst. Also so in meiner Bubble sprechen wir auch relativ wenig über Star Wars, deswegen kenne ich keinen Boba Fett-Fan. Und ich musste auch dran denken, Adam, an diese Serie, die wir so gerne mochten, Geek Love. Und da gab es doch auch so eine Folge, wo es um so eine Dating-Geschichte geht zwischen dem einen Typen, der auch so ein krasser Boba Fett-Fan ist.
Ja.
Und da wurde mir das erst so richtig bewusst, komischerweise. Und da werden jetzt alle Star Wars-Fans sagen, oh Gott, wie kann man nur und wie kann man so blöd sein und das nicht wissen. Aber mir war das vor, sage ich mal, Comic-Con nicht bewusst.
Auf jeden Fall in diesem ganzen Comic-Con-Kosmos ist er ziemlich, ziemlich groß, muss man schon sagen. Und auch wenn ich jetzt wieder diese Tür öffne im Actionfigurenbereich, weil bei Star Wars ist es ja tatsächlich so, diese ganz klassischen ersten Toys, die es damals gab, so diese Super-Prototypen, wo noch niemand so richtig eine Ahnung hat, die ja auch so richtig in die 10.000-Dollar-Region schreiten. Da gibt es ja auch legendäre Boba Fett-Figuren, die du zum Beispiel durch so ein Mail-Away haben konntest. Und da gibt es eine davon, die da konntest du so Coupons sammeln, glaube ich, und dann einschicken und dann hatte sie so eine Rakete und die Rakete wurde dann halt in die Augen von Kindern geschossen, angeblich oder so. Da gibt es halt auch verschiedene Interpretationen der Geschichte und wurde dann aus dem Verkehr gezogen. Deswegen ist sie super selten, deswegen ist sie so der heilige Gral der Sammler teilweise. Also da gibt es auch bestimmte Sachen, so ein weißer Boba Fett-Prototyp zum Beispiel. Also ich glaube, bei The Toys That Make Us gibt es da wahrscheinlich auch einen Star Wars-Exkurs oder sonst auch bei anderen Dokus über die Sammlerszene kann man sich dazu informieren auf jeden Fall. Es ist schon ein spannendes Gebiet und Boba Fett ist, glaube ich, ich kenne auch Toy Galaxy so als YouTube-Channel und ich glaube, der sammelt zum Beispiel auch Boba Fett und hat dann irgendwie, weiß ich, 300 verschiedene Boba Fetts, die eigentlich alle gleich aussehen, aber irgendwie hat er seinen Spaß daran, dass er die Sammlung aufgebaut hat.
Das, was ich wirklich immer mochte bei Boba Fett, war eigentlich sein Raumschiff. Ich fand das erinnert mich noch so an meine Kindheit, wo mein Bruder und ich irgendwie sehr viel Star Wars gesehen haben, die Slave, ne? So heißt sie, glaube ich.
Genau, Slave One.
Das ist einfach, ich weiß, dass mein Bruder und ich das so dermaßen abgefeiert haben, weil das ja einfach auch, finde ich, sehr, wirklich ein, ich benutze das Wort jetzt, sorry, ikonisch, auch wenn es das nicht gibt, im Deutschen.
Kultig.
Kultig, genau. Das finde ich wirklich geil. Also dieses fliegende, ich weiß nicht, Bügeleisen, was sich da noch so verschiebt in der Flugrichtung, mehr oder weniger. Also da muss ich sagen, da wird mir dann auch wirklich warm ums Herz, weil ich dann so ganz so an früher so, weißt du, mit dem Bruder irgendwie abends oder nachts noch irgendwie Star Wars gucken erinnere. Das ist wirklich schön, die Slave. Finde ich wirklich geil.
Da gibt's ja auch eine Kontroverse, weil Disney und Lucasfilm, ich weiß halt nicht gerade, wer dafür verantwortlich ist. Ich würde mal sagen, Disney ist wahrscheinlich federführend. Die phasen ja den Namen Slave One, glaube ich, aus und nennen das nur noch Boba Fetts Starship wegen des Begriffs Slave. Und ich meine auch so eine Figur wie die Slave Leia, die es ja gab, die Gefangene von Jabba the Hutt war. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen, davon wird auch ein bisschen Abstand genommen. Also kann man davon halten, was man möchte. Bei dem Begriff jetzt Slave One, ich weiß halt nicht, ist so ein bisschen wieder so ein typischer Diskurs, der da geführt wird und dann so, also ich meine, das, ja, kann man halt machen, muss man aber nicht, ne? Also ich meine, komisch.
Also ich finde es auch ein bisschen komischen Namen, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ja, ich glaube, da sind andere Mächte am Werk, sagen wir so.
Ja.
Vielleicht noch eine Frage, Adam, hier, du hast ja schon gesagt, dass wir ja auch eine Partnerin sehen, ne, von ihm, gespielt von Meng Na Wen. Wir haben sie ja auch schon in Mandalorian gesehen und ich finde immer so ein bisschen schade, wenn ich das schon vorweg sagen kann, ich weiß immer noch eigentlich wenig von ihr.
Ja,
und
aber
kann
das ist ja
Charakter auch immer noch nicht ganz greifen.
Ja, auch so gewisse Ereignisse im Finale würden das unterstreichen, würde ich wahrscheinlich sagen. Es ist schon interessant, ja, sie hat, glaube ich, so eine Art von, wie nennt man das? Nennt man das Blutschuld oder Lebensschuld, weil Boba ihr das Leben gerettet hat und deswegen weicht sie nicht von der Seite. Aber sie ist halt auch so ein bisschen, übernimmt auch so die Rolle vom jemanden, der bei seinen Plänen kritische Seiten aufwirft, also so oder mal eine Gegenseite für ein Argument zeigt. Das finde ich ganz spannend so als Dynamik, dass es halt keine Person ist, die ihm immer Ja und Amen sagt, sondern halt auch mal so ein bisschen Kontra bietet. Vielleicht hat sie auch Ambitionen selber zu führen, ich weiß es nicht. Wie du schon sagst, ist manchmal ein bisschen undurchsichtig, was die gute Fennec da macht, aber auf jeden Fall hilft sie ihm ja bislang ganz gut mit dem Verteidigen von seinem Damio-Status und so. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt und ob sich das noch weiterentwickeln wird, weil wir wissen ja im Moment nicht, wir nehmen das jetzt das Ganze jetzt am 10. Februar auf, ob es denn eine zweite Staffel geben wird. Es gibt natürlich Pläne für viele weitere Star Wars-Serien bei Disney+, aber ich glaube, The Book of Boba Fett wurde als Miniserie angekündigt, was natürlich noch nichts zu bedeuten hat, aber vor allem im Jahr 2022, wo irgendwie HBO auch irgendwas als Miniserie ankündigt und dann doch fortsetzt, aber mal sehen, ob und wo es weitergeht dann auch mit den Charakteren hier.
Aber die Charaktere könnten ja auch eigentlich wieder in Mandalorian vorkommen.
Das ist super, ne? Easy möglich, ja.
Bevor wir zu unserem vorläufigen Fazit kommen wollen, was ich ja schon spannend finde und was ich nicht wusste, weil ich mich sozusagen von den ganzen News auch ferngehalten habe, wir sehen ja auch diverse Charaktere wieder. Und ich weiß nicht, wir wollen es nicht spoilern, aber ich kann, glaube ich, jedem schon verraten, der Mandalorian mochte, aber vielleicht bei Boba ausgestiegen ist oder nicht weitergeschaut hat. Ihr müsst weiterschauen, weil so viele Leute wiederkommen, die wir mögen. Ja. Oder die ich mochte zumindest.
Das ist eine sehr interessante Erzähltaktik. Also prinzipiell müssen, ohne zu viel zu spoilern, aber es ist ja, wenn wir das jetzt schon so erwähnen, ab Folge 5 müssten Mandalorian-Fans eigentlich zuschauen. Sagen wir mal so. Ganz klar.
Nein, und ich bin in so einem Zwiespalt, weil mein Bruder ja zum Beispiel, der guckt ja wenig Serien und hat wenig mit Star Wars am Hut, aber er liebte Mandalorian. Und als Boba Fett anfing, dachte ich so, oh Gott, das wird mein Bruder langweilen hoch 10. Jetzt denke ich aber so, nee, der muss es auch noch schauen.
Ja, und dann müsst ihr halt so ein bisschen vielleicht, wenn ihr mit der Figur nicht warm wurdet, so ein bisschen die ersten 3 Folgen überstehen oder sowas. Oder die ersten 4 sogar. Ich glaube, 4 wurde sehr arg kritisiert von vielen Leuten. Wegen einer gewissen Scooter-Gang oder Speeder-Gang, glaube ich auch. einer bunten Crew. Aber sonst ab Folge 5, man könnte eigentlich auch nur Folge 5, 6 und 7 schauen, sagen wir mal vielleicht so. Wenn man wirklich nur so Mando-Zeug mag. Ja, genau. Und sonst habt ihr nämlich ziemlich was verpasst, wenn es denn mit der dritten Staffel von The Mandalorian irgendwann mal weitergeht.
Also ohne jetzt auch zu hart zu sein, aber ich finde, man könnte auch die ersten 4 Folgen locker in 3 Minuten zusammenfassen.
Einfach das Previously On der 5. Folge gucken, ja. Und dann ist gut.
Oder? Und dann, ja, also es ist wirklich, und ich denke, das ist ja auch schon so ein bisschen mein Fazit. Also ich war am Anfang wirklich recht gelangweilt und klar, ich bin weiterhin von Production Value fasziniert, ne, und gucke es wahnsinnig gerne und ich liebe die kleinen Roboter und ich liebe die ganze Liebe, die da auch reingegangen ist. Ich hatte relativ wenig Zugang zu Boba Fett jetzt so als Charakter. Ich fand auch die Erinnerung, ja, nicht uninteressant, aber hat mich jetzt auch nicht so gepackt. Und dann nachher ab Folge 5 war ich all in, Adam. Ich bin wirklich komplett zwiegespalten von der Staffel. Und würde auch zu dem Fazit kommen, was du gerade sagtest, jeder, der Mando mochte, muss es schauen.
Ja.
Fand ich es aber wirklich, wirklich gut, also sehr gut, eher nicht so, wenn ich das Gesamtkonstrukt der Staffel mir anschaue.
Ja, es fehlt irgendein Magic Juice am Anfang auf jeden Fall. Ich habe es, glaube ich, vor allem auch geguckt, weil ich interessiert war, nachdem Boba Fett in Mando eingeführt wurde und dann ist es halt am Anfang wirklich behäbig. Und ich glaube, es hilft auch nicht wirklich, dann diese Zweiteilung zu machen mit den Flashbacks und der Gegenwartshandlung, weil irgendwie wirkt das so, weiß ich nicht, man hätte es strukturell wahrscheinlich auch anders machen können. Es wirkt so ein bisschen wie einfach nur die Streckung der Handlung irgendwie.
Ja, du wirst vor allem auch sehr deutlich daran erinnert, dass du so viel mehr Spaß hattest bei Mando.
Ja.
Innerhalb der Serie wirst du daran erinnert.
Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Pedro Pascal einfach ein besserer, ich weiß nicht, der hat ja nicht viel gemacht eigentlich bei Mando, aber er ist trotzdem irgendwie ein besserer Charakter beziehungsweise Darsteller für den Protagonisten, als Morrison es leider ist. eine Sache ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, ich denke mal nicht, aber der Fakt, dass Boba Fett die ganze Zeit oder fast die ganze Zeit ohne Helm herumläuft, während Mando mit Helm herumläuft und trotzdem mehr Charisma verspürt hat, ist so ein bisschen bezeichnend für die Serie und für den Charakter, würde ich fast sagen. Es klingt jetzt ein bisschen böse, aber irgendwie ist das halt so. Ich weiß, ich kann es nicht ganz verorten, warum das so ist.
Ich habe auch ziemlich wenig gespürt bei ihm, muss ich leider zugeben. Also nachher dann so, ich glaube so ab Folge 7 würde ich sagen, habe ich ein bisschen was gespürt, aber vorher war es für mich echt so eine leere Leinwand, wirklich. Also ging mir ähnlich leider. Aber kurze Frage, war das Pedro Pascal wirklich im Suit? Ich würde weiterhin sagen, nein.
Das ist immer die Frage, die man sich da stellen muss, glaube ich. Er nimmt ja im ganzen Verlauf nicht einmal die Maske ab. Also können wir, glaube ich, nicht sagen, ob es wirklich war oder nicht. Zumal wir bei einer anderen Figur, zu der wir wahrscheinlich im Spoiler-Teil kommen, wissen, dass sie gar nicht vor Ort war. Also das ist schon Movie-Magic hoch CGI 10 oder so, die hier bei den Star-Wars-Serien versprüht wird. Man kann sich nie sicher sein, ob denn nun wirklich die Leute teilnehmen, die uns da auch verkauft werden oder ob sie vielleicht doch nur Synchronsprecher sind.
Weil du kennst mich ja, Adam. Ich achte ja immer sehr extrem so auf den Gang und so und auf die Gestik von Leuten. Und für mich sah das nicht wie Pedro Pascal aus. Also weder was seine Oberschenkel anging, noch was seinen Gang anging. Ich würde auch behaupten, dass Pascal, wenn es Pascal war, hat er auch ein bisschen in Corona ein bisschen zugelegt.
Oder Muskelmasse.
Also beides, ne? Also an den Armen und an den Beinen, wie gesagt, auch Muskelmasse. Aber also ich, ohne es genau zu wissen und ohne jetzt eine detailreiche Analyse gemacht zu haben, würde sagen, das war nicht der Körper von Pedro Pascal, den wir aus den ersten beiden Mando-Staffeln kennen. Mhm. Aber vielleicht gibt es da andere Analyse-Fans draußen, die da mehr wissen. Würde mich echt mal interessieren.
Und, ich glaube, da kommt in ein paar Wochen wahrscheinlich dann wieder The Making of The Book of Boba Fett und dann sehen wir, ach, es war doch Pascal.
Ja, der extrem Aufbautraining gemacht hat irgendwie, ne, in Corona. Aber was würdest du denn geben insgesamt? Oder wie viele Sterne würdest du geben von 5 für die Staffel?
Ach, schwer. Ich habe es jetzt nicht mit Begeisterung geguckt, wie bei anderen Sachen, wie bei so Marvel-Sachen oder auch wie bei The Mandalorian, wo ich halt wirklich mein Abenteuer der Woche so ein bisschen zelebriert hatte in den ersten beiden Staffeln. Ich denke, ich lande irgendwo so bei 3,5 von 5 Sternen wahrscheinlich. Und da sind halt auch die Episoden ab Episode 5 einbegriffen. Es war teilweise am Anfang wirklich ein bisschen zäh, würde ich sagen. Und deswegen ist es kein rundes Paket, was uns hier abgeliefert wurde.
Dem kann ich mich nur anschließen. Wollen wir zu den Spoilern kommen?
Ja. Bam, 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 bam. Spoilerfett. Spoilerfett. Das Schöne ist ja, dass Ludwig Göransson auch wieder da ist und der ja auch einen neuen Soundtrack gemacht hat, der mir sofort in der ersten Episode gefallen hat. Das war schon mal schön. Also das ist so ein bisschen ein merkwürdiger, fast Seemanns-Shanti-Wikinger-esker Song. Aber irgendwie habe ich den direkt gefeiert und mir ein paar Mal schon angehört.
Also du sagst es, also klar, die Abspänne sind wunderschön, ne, weiterhin. Aber dieser Wikinger-Shanti, also ich...
Blom, 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 blom.
Dom, do, dom, dom. Ich sah wirklich so eine Kaschemme irgendwie in Hamburg aus St. Pauli irgendwie vor mir, ja, auf der Reeperbahn, wo alle sich so einschunkelten irgendwie. Ich fand es ein bisschen strange. Und ich muss auch sagen, nachher, als dann der Mando-Score, ne, so ein bisschen reingeschmuggelt wurde, dachte ich wieder so, ach, ich mag den doch lieber. Mhm. Also ich fand ihn gut, aber er hat mich nicht so bekommen, wie Mando es gemacht hat.
Ja, also im direkten Vergleich würde ich da auch zustimmen. Das war halt auch ein Brett. Aber irgendwie muss ich immer lachen, wenn ich den Boba Fett score, wegen der Seemänner, die dann Seemanns-Aliens, die dann wahrscheinlich irgendwo im Mos Eisley-Hafen irgendwie darauf warten, ihre große Nummer zu machen. Wir haben ja auch die Cantina-Band zum Beispiel gesehen. Also das ist ja auch so ein Ding. Gleich in der ersten Folge sehen wir wieder die Leute, die immer den gleichen Song spielen, die auch halt hier auch wieder ihren gleichen Song spielen. Fand ich irgendwie ganz süß. So Easter Egg-mäßig ist ja sowieso sehr viel zu holen hier.
Aber sie spielen teilweise auch neue Songs.
Ja, ja, klar. Aber es klingt, der erste Song, den sie anstimmen, der klingt direkt halt wie ihr großer Hit. Das ist so wie die Cantina-Band ist wie die Venga Boys, die nach irgendwie We Love to Party irgendwie den Venga-Bus und sowas machen. Und dann nochmal einen dritten Song, der genauso gleich klingt.
Aber kommen wir doch einmal ganz kurz zur Cantina, weil das ist etwas, was mich echt wundert. Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein großer Jennifer Beals-Fan bin. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und sie spielt ja hier so die Lady der Cantina, die Cantina-Lady. Aber warum, Adam? Ja. Ihre Rolle und ihr Ende, wir sind ja im Spoiler-Teil, who cares?
Ja, da hat man, glaube ich, einfach mal gefragt, ey, Beals, hast du Bock? Und sie hat gesagt, ja, Paycheck ist geil, mach ich mal mit. Aber hätte natürlich auch irgendwie jeder andere sein können. Nur hast du halt, weiß ich nicht, ich glaube, vielleicht ist es so, dass sie die Macher kennt oder so und deswegen mitmachen wollte. Oder man hat halt irgendwie so ein bisschen, im Trailer hat man sie ja schon gesehen und vielleicht hat man auch da darauf gesetzt, dass manche sie dann erkennen oder so. Aber ja.
The Queerbaiting. Und Adam, ich würde ja sofort mit Jennifer Beals und Ming-Na Wen ein neues Sex in the City drehen.
Oh Gott. Aber sie ist doch noch mit L-Word beschäftigt.
Da muss ja, natürlich. Aber nein, natürlich muss es nicht Sex in the City sein. Aber ich meine, wir beide, wir haben ja auch die Neuauflage sozusagen gesehen. Und ich meine, die beiden Ladies, sorry, aber die sehen mit knapp 60, sehen die einfach unfassbar gut aus.
Jennifer Beals ist knapp 60? Mhm. Krass.
Und Ming-Na Wen ja auch.
Ja.
Also die sind beide älter als, glaube ich, das Gros der Ladies von Sex in the City und sehen einfach so, 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 so gut aus. Und ich will jetzt nicht wieder Shaming betreiben, aber ich finde, die beiden müssen einfach noch mehr irgendwo vorkommen.
Ja.
Und die sehen auch noch relativ natürlich aus, wenn ich das sagen darf.
Das stimmt, ja. Ja.
Also ich bin großer Fan von beiden und ich hätte gern beiden mehr zu tun gegeben.
Aber wir hatten jetzt gerade schon die Cantina-Sache. Da gab es natürlich ein paar Sachen zu entdecken. Insgesamt so natürlich die Hintergründe dazu, wie Boba überleben konnte, seine Begegnung mit oder seine Gefangenschaft in der Sarlacc-Pit und überhaupt, wir sehen ja mehrfache Heilungssessions auch in dieser, wie nennt sich das ganze Ding, im Bacta-Tank und dann Jawas und die anderen und Sand People und alles, was man sich aus den Originalfilmen irgendwie fast so wünschen kann, kriegst du so ein bisschen serviert und das Feeling ist auch stellenweise da. Nur die Sache ist, dass Boba Fett, so der Eindruck, nicht die Figur ist, die so eine Serie tragen kann oder soll oder so. Deswegen ist er halt auch in den ersten vier Episoden hauptsächlich präsent und dann wird er halt irgendwann durch so den Mandalorian irgendwie ersetzt, der dann irgendwie zwei Folgen kidnappt und dann auch im Finale viel Screentime einnimmt. Das ist halt die Frage, warum ist das so? Und ich glaube, so richtig kann ich es mir nicht erklären. Es wirkt auf mich so ein bisschen so, diese Rückkehr von Pedro Pascal, wo wir ja diskutiert haben, ob das ist oder nicht, als so eine Kompromisslösung auf mich. Wir wissen ja, dass er, vielleicht wollte man 2021, 2022 auf jeden Fall noch Mando liefern und war sich nicht sicher, ob man es schafft. Und deswegen ist jetzt dieser Kompromiss, hey, hier 7 Folgen von irgendwie Book of Boba Fett, während Pedro Pascal The Last of Us dreht und in den Drehpausen oder was auch immer, schafft er vielleicht 2, 3 Folgen so als kleines, wie kann man das nennen, als
Als Synchronisation, Adam.
Ja.
Meiner Meinung nach. Das ist ja eigentlich schon ganz genial. Er muss ja noch nicht mal, also wenn es jetzt, sag ich mal, ein Body-Double spielt, muss er ja nur noch die Synchro machen.
Ja.
Also das ist ja schon Genius. Und er wird ja trotzdem wahrscheinlich voll bezahlt. Ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt nur eine Synchro-Rolle zahlen werden dafür.
Ja.
Aber sag mal, ich habe die Theorie, und ich meine, das ist ja auch bekannt, ich meine, du sagst das ja auch immer wieder, ich habe wirklich das Gefühl, dass das die bewusste Entscheidung war, auch um diese Pflicht, also ich merke, dass ich da ja selber reinfalle in diesen Trichter. Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich muss alles gucken von Marvel und Star Wars, weil ich sonst irgendwie den Überblick verliere oder irgendwas verpassen könnte.
Und hier ist es bei Star Wars auf jeden Fall, für das Disney Plus Universum ist es halt so. Also ich meine, ich glaube, es gibt viele Leute, die hätten jetzt nicht unbedingt Boba geguckt. Hätte es da keine Crossover-Geschichte gegeben. Und ich habe auch so ein paar Leuten gesagt, als das dann so war, und dann gab es natürlich bei Twitter diese Situation von wegen, oh Spoiler, passt auf, dass euch Leute nicht verraten, was da passiert. Aber wenn du es dann Leuten sagst, dann haben sie auch auf einmal Bock, glaube ich, mehr auf die Serie, als es zuvor der Fall war. Und deswegen ist es gar nicht so ein schlechter Schritt. Aber es ist halt ein unverständlicher Schritt, weil du hast einfach eine komplett andere Serie für 2 Folgen auf jeden Fall in dieser Staffel. Und die ist halt nur 7 Episoden lang.
Ja, das finde ich halt ein bisschen schade. Also wie gesagt, ich kann verstehen, dass sie dich halten wollen in diesem Universum. Also ich bin jetzt schon so weit, dass ich denke, ich muss vielleicht noch Bad Batch weitergucken, weißt du? Weil ich jetzt auch wieder irgendwas verpasst habe oder sowas. Ich meine, hier Visions habe ich ja schon gesehen, ne? Also ich merke, dass ich selber in diesem Funnel auf einmal gerate, obwohl ich da wirklich, glaube ich, nicht mehr die Zielgruppe bin. Ich habe hier das Gefühl, ich glaube, es hätte funktionieren können, Adam, wären die ersten 4 Folgen in 2 Folgen gedrückt worden. weil ich finde, die sind einfach zu langsam. Es fühlt sich an, du hast behäbig irgendwie am Anfang mal gesagt, das Wort. Und ich finde, das stimmt. Es fühlt sich wahnsinnig zäh an und langsam. Da sind Zehen, die dieses Rumgelatsche da in der Stadt, weißt du, dann gehen sie wieder zur Kantina, dann gehen sie wieder zum Bürgermeister. Ich dachte irgendwann, habe ich das nicht schon mal gesehen? Oder habe ich das jetzt, sehe ich das gerade zum dritten Mal? Und diese Szenen sind so unfassbar, da dauert dann irgendwie so ein Walk irgendwie 2 Minuten gefühlt, wo du denkst, warum? Und ich glaube, das war so ein bisschen die Fehlkalkulation. Hätte man die ersten 4 Folgen, glaube ich, in 2 gedrückt, auch mit den Tuskens und seiner Geschichte, ich fand das ja nicht unspannend, das ging mir sogar auch ein bisschen nahe, aber es war zu langsam erzählt.
Hättest du lieber gehabt, hätten sie eine einzelne Flashback-Folge gemacht oder fandst du die Struktur so okay?
Ich hätte die Inhalte der 4 Folgen, der ersten 4, hätte ich in 2 gepackt. Dann diesen Mando-Exkurs und dann das Finale und insgesamt 5 Folgen. Und ich glaube, dass das sehr viel besser funktioniert hätte vom Tempo. Und ich hätte hier die Cool Kids von Mos Espa oder die Power Rangers oder wie auch immer wir sie nennen, ich hätte die komplett weggelassen. Ich hätte auch die ganzen Kids hätte ich weggelassen. Das wirkt da einfach total strange. Und das, who cares? Wir haben ja auch nichts erfahren von den Kids. Ob die nun da waren oder nicht, ist doch völlig wurscht.
Aber immerhin war es Sophie Thatcher aus Yellow Jackets, die eine von denen gespielt hat.
Ja, und ich fand, sie spielte ziemlich schlecht. Also ich, wie gesagt, ich liebe sie wirklich in Yellow Jackets. Ich finde sie fantastisch. Und hier fand ich, mich störte sie fast. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie einen anderen Dialekt spricht oder Akzent spricht als einer anderen. Und ich dachte mir immer, who cares? Und ihr Kompagnon da mit diesem Augen, Cyberpunk-Auge, dachte ich immer, aus welchem Jahrhundert kommst du gerade? Oder aus welchem, ich weiß nicht, neuen Blade Runner Spin-off oder so. Und ich glaube, dass es dann sehr viel besser funktioniert hätte. Du hättest, glaube ich, auch schon in der ersten Folge, das hättest du auch machen können von der Struktur her, so eine Parallelerzählung machen können mit Hälfte Mando, Hälfte Boba. Dann wären, glaube ich, die Leute noch eher drin geblieben.
Ja, aber da frage ich mich dann, wenn du Mando so früh wieder zurückgeholt hättest, ob dann der Backlash nicht noch anders gewesen wäre. Ja, obwohl, es ist so schwierig. Ja.
Weil Adam, ich hätte doch auch nicht weitergeschaut. Ich habe dich dann irgendwann mal gefragt, so sag mal, ich finde es irgendwie gerade derbe langweilig. Und dann meintest du, nein, schau weiter. Und wir sind jetzt ja im Spoiler-Teil. Da meinte
es war
ich
halt
so,
genau die 5. Folge.
Ja. Und dann meintest du das so, hey, Mando kommt wieder. Und ich so, wie? Kommt Baby Yoda auch wieder? Na? Und du so, Und ich so, wie bitte? Und dann hatte ich auf einmal richtig Bock wieder. Ich wusste das wirklich nicht. Ich wurde nicht gespoilert. Ich habe mich auch von Spoilern, wie gesagt, relativ gut weghalten können. Aber deswegen, das war für mich, wo ich dachte, okay, ich bin all in und ich muss sofort weiterschauen.
Ja. Und dann ist es halt wirklich so, es ist ein Prequel zu Mando Staffel 3. Also wir sehen da ein eigenes Abenteuer mit Mando, der irgendwie ein neues Raumschiff sich organisiert, was wir aus den Prequels auch so kennen. Das Supergeil. Sieht so ein bisschen aus wie das Anakin oder so Raumschiff. Der Name Queen Amidala fällt ja da auch. Und dann gibt es so ein kleines Compartment, wo natürlich ein Druid reinstecken kann. Und im Finale sehen wir dann, ach, da könnte auch ein kleiner Grogu reinpassen. Und dann haben wir auch ein Wiedersehen mit unserer von Amy Sedaris gespielten Pelimoto, die so ein bisschen das Comic Relief einnimmt. Und ich finde auch interessant, was Mando und Book of Boba Fett ein bisschen besser gelingt als den anderen Star Wars Filmen, ist, dass es nicht so ein übertriebenes Comic Relief gibt, jetzt außer Amy Sedaris mal ausgenommen. Natürlich könnte man Grogu so ein bisschen mit seinen Eskapaden mit reinzählen, aber es ist jetzt nicht so was wie irgendwie, weiß ich nicht, ein Jar Jar Binks oder sowas drin oder irgendwelche komischen Aliens, die irgendwie Unfug machen.
Und kurze Klammer, die Amy Sedaris-Teile, finde ich, funktionieren auch so gut, weil ich mir richtig so ein Schrottplatz, Garage, Werkstatt richtig gut vorstellen kann. Also die Jokes sind ja meist sozusagen sie mit ihren Robotern, dann sollen sie irgendwas verdecken. Klar, es ist ein bisschen over the top, aber ich finde, es funktioniert wahnsinnig gut, weil halt diese Werkstatt wahnsinnig gut gezeichnet ist und alles da drin irgendwie echt wirkt.
Plus sie ist eine alte Java-Liebhaberin, was wir jetzt auch herausgefunden haben.
Und wie sie spricht auch, weißt du? Und dann auch am Ende, du weißt, der Joke, der funktioniert einfach. Nee, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit oder was auch immer, ne? Weil der eine wahrscheinlich dann noch mit ihr geflirtet hat. Also ich fand, es hat wirklich hervorragend funktioniert. Nachher im Finale brauchte ich sie nicht mehr, in ihrer, weiß nicht, Rikscha oder was auch immer das war. Aber diese Zwischensequenzen haben super funktioniert.
Und von Mando sehen wir dann auch noch so einen wichtigen Zwischenschritt, dass er um das Darksaber auch ein bisschen kämpft mit diesem einen anderen Mandalorier und mit der Schmiedin, die wir dann auch wieder sehen. Und dann erfahren wir ein bisschen Hintergründe, dass das Darksaber ja auch schwerer wird, irgendwie aus irgendeinem.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Einem Grund, den ich nicht ganz verstanden habe, aber so ist es dann halt wohl. Das
du
ist
musst
the way.
Eins sein mit deinem Schwert, Adam. Yeah. Nur dann wird es leicht und richtig benutzt werden können.
Dafür hat das Ganze dafür gesorgt, dass sein Stab, den er da gewonnen hatte, aus zu so einer Chainmail für Grogu wird, was irgendwie
Gott,
ganz süß war.
Süß, das war wirklich das Süßeste. Und ich muss auch sagen, das war, fand ich, echt auch ein geiler Cliffhanger, diese Wahl, die dann Luke Grogu stellt. Und da dachte ich auch so, oh, ganz schön schwierige Wahl.
Ja, aber ich meine, es ist so eine Sache, die man sich wahrscheinlich hätte denken können, dass es sein muss, weil wir wissen ja aus den aktuellen Trilogiefilmen, dass der Orden, den Luke da gegründet hat, dass der von dem guten Ben Kenobi, wie heißt er? Jetzt habe ich es, Kylo Ren, quasi umgebracht worden ist, und da hatten wir auch nichts von dem Baby Yoda erfahren. Deswegen ist die Wahl zwischen, bist du jetzt ein Mando oder bist du jetzt ein Jedi, wahrscheinlich die bessere für ihn, dass er sich jetzt für den Mando entschieden hat und dann halt seine Sperenzien macht mit seiner Macht und dem Mando und so, und sein Kettenhemdchen trägt und alles. Was ich noch ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, ob schade das richtige Wort ist, aber in der einen Folge sehen wir ja dann auch Ahsoka zurückkehren, die dann auch auf Luke trifft. Und daraus hat man kein größeres Ding gemacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie jetzt irgendwie mit Alarmsignalen hätte sagen sollen, du, pass mal auf, das ist der Padawan deines Vaters gewesen. Und ihr habt ja vielleicht irgendwie eine besondere Beziehung, oder man hätte aus den beiden irgendwie noch mehr herausholen können. Aber irgendwie hätte man das wahrscheinlich machen können. Und ich weiß nicht, ob mir die Szene genug war. Also interessant, dass man sie überhaupt aufeinandertreffen lässt, einfach so in einer random Folge von The Book of Boba Fett. Weißt du, was ich meine?
Sag mir noch mal ganz kurz, ich bin jetzt ja nicht so tief in der Star Wars-Geschichte. Wer ist der Padawan von wer? Von wem?
Ahsoka wurde von Anakin Skywalker während Star Wars The Clone Wars ausgebildet und hat sich dann irgendwann vom Jedi-Orden verabschiedet und ist deswegen auch nicht, glaube ich, zum Opfer dieser Order 66 geworden, wo die meisten Jedis umgebracht worden sind, sondern ist so, macht so ihr eigenes Ding. Aber ich weiß jetzt nicht so zeitmäßig, ob wir da schon perfekt sind in der Periode, wo sie halt auch wirklich ihr eigenes Ding gemacht hat. Müsste eigentlich schon sein, weil sie taucht ja sowohl auf in The Clone Wars als auch in Rebels und so in verschiedenen Phasen ihrer Unabhängigkeit, sagen wir mal so.
Ich habe, glaube ich, Clone Wars nur eine oder zwei Staffeln gesehen, Rebels gar nicht. Deswegen bin ich auch bei ihr, weiß ich wenig. Ich finde auch hier wirkt auch wieder alles so unfassbar zäh erzählt. Also ich mag ja auch Rosario Dawson wahnsinnig gerne und ich freue mich natürlich irgendwie auch auf die Serie mit ihr, logischerweise. Aber auch diesen Charakter, ich habe immer das Gefühl, das wird alles so in Zeitlupe erzählt.
Ja.
Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich ihre Haare sehe, wenn das Haare sind, sorry, also ihre Kopfart.
Töpfe.
Genau, dann muss ich immer an diese ASMR-Videos denken, wo dann sowas zerschnitten wird.
Wieso
kennst
das?
Du die? Nee. Weil die so das selbe Material haben, wie diese, was ist das, dieser Sand oder was auch immer, was die immer schneiden bei YouTube.
Okay.
Kennst du die echt nicht?
Nee, ich weiß gerade nicht, was du meinst.
Ich schick dir mal ein Video.
Okay.
Aber das fand ich so ein bisschen schade. Also ich denke immer, wenn man sie reintut, dann sollte man mit dem Charakter auch was machen. Und ich hatte das Gefühl, sie hat ja eigentlich nur... Was hat sie gemacht? Sie stand eigentlich nur da und ich weiß, hat sie sogar noch die Chainmail überbracht? Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ne? Aber das war's.
Sie hat halt Mando in Empfang genommen, hat ihn auf die Wartebank gesetzt, während irgendwie der Jedi-Tempel da aufgebaut wurde von den Druiden und während Luke Grogu ein bisschen trainiert hat. Was ja auch super putzig war, wie er trainiert hat. Also alles, was mit Grogu zu tun hat, ist immer sehr süß. Und da reicht, glaube ich, Minimalismus einfach. Auch so, dass er so kleine Sprüngchen macht, dass er irgendwie die Frösche schweben lässt oder dass er irgendwie in seinem X-Wing da ankommt bei Amy Sedaris und dann irgendwie da rausgehoben wird und mit R2-D2 irgendwie unterwegs ist. Also die wissen schon, was sie mit dem Charakter haben, glaube ich. Und deswegen haben sie versucht, den da jetzt auch mehr reinzudrücken. Und erfolgreich auch, wie man ja sieht an manchen Comebacks. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt Taktik gewesen sein kann. Oder, also ich meine, es entsteht ja auch nicht so kurzfristig, dass man irgendwie sieht, oh, die ersten vier Folgen liefen so, deswegen machen wir jetzt irgendwie in Folge 5 und 6 das und das. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Kreativprozess gewesen ist.
Nee, ich glaube, es war schon geplant, ne, das so zu machen. Und ich denke, diese beiden Begründungen, die wir angegeben haben, also was du sagtest zu Pedro Pascal und Last of Us und auch vielleicht diese Geschichte, dass wir da in diesem Funnel von Star Wars Serien bleiben sollen, alle. Ich glaube, das sind beides Gründe. Anderes kann ich mir nicht vorstellen, Adam. Sonst macht das keinen Sinn.
Ja.
Ach, aber er war so niedlich, mit seinem kleinen Strampler auch und so. Also ich werde da ja auch wirklich schwach. Und ich weiß, ich werde natürlich manipuliert, aber ich liebe es wirklich, ihm zuzuschauen. Genau wie du sagst, das sind so kleine Dosen, die einfach wunderbar funktionieren, egal welche Szene.
Und was ich im Einleitungsteil erwähnt habe, diese ganze Mark Hamill, Luke Skywalker Sache, da gibt es ja auch erste Berichte, dass er gar nichts Neues eingesprochen hat, sondern dass es da auch Software gegeben hat, die ihn dann hat sprechen lassen. Also das ist halt wirklich bei den Star Wars Serien und dem Volume einfach auch irgendwie CGI-Magie, die da jetzt zum Einsatz kommt, von der man auch ein bisschen ausgecreept werden kann, sag ich mal, weil es halt irgendwie inzwischen so viel da möglich ist, was man nicht für möglich gehalten hat. Und ich meine auch so von der Animation her sieht er jetzt auch ein bisschen runder aus als im Finale von Mando Staffel 2, würde ich mal behaupten.
Ich wollte dich fragen, weil ich fand nämlich schon krass, wie gut die Stimme klang. Also, dass sie original nach Mark Hamill klingt, aber auch nach jungem Mark Hamill. Mm,
ja.
Aber krass, dass du sagst, dass es jetzt Computer ist, weil das dachte ich mir schon fast, weil die einfach zu originär klingt. Ne? Man kennt die ja auch einfach wahnsinnig gut, wenn man jetzt die alten Star Wars Filme oft gesehen hat.
Ja.
Was ich interessant fand, war, ich hatte irgendwo gelesen, dass er jetzt auch digital also so viel besser aussieht, weil das irgend so ein Fan-Dude war.
Ja, den haben sie engagiert nach dem Finale, weil er irgendwie, glaube ich, ein YouTube-Video rausgebracht hatte und dann hatte sich da einen Job gesichert. Das finde ich auch gut.
Das finde ich super, Adam, weißt du? Weil sonst, weißt du, werden ja solche Leute immer dann irgendwie, ich weiß nicht, am besten noch irgendwie verklagt oder sowas. Und ich finde es so schlau und das sagt für mich ja auch vieles über hier dein Fioni-Team und Co., dass die einfach sagen, nein, hey, der Junge kann es besser, den werden wir sofort anstellen und der soll es einfach besser machen. Und sieh da, es sieht fantastisch aus. Das war wirklich die beste Arbeit, die ich in diesem Bereich gesehen habe.
Ja, in Star Wars Gallery, der Making-of-Doku, die es ja zu der Serie gibt, gab es ja auch den Teil zu Mando Staffel 2 schon. Und da wurde auch erklärt, wie kompliziert es eigentlich war, wenn man einen Menschen quasi erstellen möchte und ihn verjüngen möchte. Und da gab es ja auch schon andere Star Wars Beispiele, Admiral Moff und Leia und so. Und man hat sich halt wirklich sehr viel Mühe gegeben, trotz allem, obwohl es natürlich Kritik gab, mit dem ersten Look-Versuch, aber es ist manchmal halt auch irgendwie so ein Kompromiss, der dann da irgendwann im Endeffekt abgeliefert werden muss. Und es ist nicht so einfach, wie man wahrscheinlich denkt oder so, ne? Das gehen, glaube ich, hunderte Stunden Arbeit auch rein, um so ein Gesicht dann abzuliefern.
Aber was heißt das denn für die Zukunft? Du sagtest ja schon, es creept dich auch, mich ja auch, weil ich mich ja auch hinterfrage, kriegt Mark Hamill dann komplett Geld dafür? Was heißt das für die Zukunft? Ich meine, theoretisch kannst du jetzt einen Star Wars Film drehen mit allen alten Charakteren, ohne dass die jemals da sind oder irgendwas angesprochen haben.
Ja, das ist die Frage, ne? Müsste man wahrscheinlich vertraglich klären. Der Fall Leia hat ja auch gezeigt, dass man Archivaufnahmen genommen hatte, nachdem sie verstorben war für den letzten Filmteil und so. Muss man alles noch sehen. Solange die Darsteller oder ihre Nachkommen cool damit sind, ist das okay. Aber wenn es jetzt irgendwie so gegen ihre Einwilligung geschieht, fände ich es jetzt nicht so prall, wenn man das weiterhin machen würde. Muss man mal sehen, was sie da machen.
Das an sich interessante fand ich in der Szene, da gab es so eine Szene, wo er so doch so im Rucksack, ne, Baby Yoda hat und da so rumspringt von Stein zu Stein. Natürlich auch eine sehr nostalgische Serie. Und ich fand, da sah man extrem das Stunt-Double. Ist dir das aufgefallen?
Ja, das kann, ja.
Du siehst komplett das Gesicht und ich dachte mir so, okay.
Die Alternative, die man hätte, ist natürlich sowas zu machen, da gibt es ja auch Fanwünsche, ob Sebastian Stan, der ja einem jungen Mark Hamill relativ ähnlich sieht, wenn man manche Bilder vergleicht, ob man den für sowas casten könnte, wenn man denn zum Beispiel eine längere Sache mit Luke machen wollte in so einer früheren Zeitperiode, wäre natürlich möglich. Oder man macht es halt so komplett Recasting wie bei dem Solo-Darsteller, ne? Das ist ja, wären ja alles Möglichkeiten, dass man das macht.
Stimmt, Stan sieht ihm echt ähnlich. Und ich denke, da kannst du auch viel noch mit Make-up machen.
Ja.
Krass.
Aber auch sonst, neben den Rückkehrern, beziehungsweise es gibt ja hier auch neue Elemente, zum Beispiel den, wie ich ihn jetzt mal nenne, New Barker. Ich glaube, ich möchte ihn Black Croissant nennen, aber er heißt wahrscheinlich Black Croissantan oder so, den man aus den Comics kennt. Das ist auch eine Figur, die eine Rolle spielt in den frühen Folgen und die sich Boba dann anschließt. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie die Jabba-Geschwister, die Cousins von Jabba the Hutt, die dann da auf ihrer Sänfte getragen werden und irgendwie verhandeln. Natürlich insgesamt so spielt der Kampf gegen das Pike-Syndikat hier eine Rolle und da kriegen wir es mit einer Figur zu tun, wo ich mir bei der Einführung dachte, die ist echt cool. Cat Bane kennt man auch aus Clone Wars zum Beispiel. Ich habe gesehen, dass du ihn bei Twitter mit einer Figur aus einem Oldschool-Cartoon verglichen hast, was ich sehr witzig fand. Nämlich Shoutout Brave Star. Wie heißt der noch gleich?
Brave Star Tex-Hex. aber Adam, das war mir echt schwer. Ich sah diese Figur und ich hätte ja, wie gesagt, Clone Wars, ich hätte den noch nicht gesehen und ich hatte auch das Gefühl, ich habe diesen Charakter noch nie gesehen, was vielleicht manche jetzt komisch finden werden, aber nie, also ich habe mich irgendwie nicht daran erinnert. Und dann auf einmal hatte ich so Flashbacks aus meiner Kindheit und dachte, irgendwie kommt der mir so bekannt vor. Und komischerweise dachte ich dann auch sofort an Bravestar und habe da ein bisschen rumgegoogelt und dann sah ich ihn und dachte, ja, das ist Bravestar. Dann habe ich mir eine Folge von Bravestar angeguckt. Oh Gott, Adam, ich glaube, du musst bekifft sein, um Bravestar zu ertragen. Das ist ja crazy.
Wie?
Crazy. Ich hatte das gar nicht mehr so verrückt in Erinnerung. Also mir war schon damals bewusst, wie verrückt die Serie ist, aber jetzt noch viel mehr. Aber dann dachte ich so, ja, es erinnert mich wirklich wahnsinnig daran, was scheinbar auch andere daran erinnert hat. Ich war nicht die Erste. Wie gesagt, ich hatte mich relativ ferngehalten von dieser Spoiler-Welt. Aber es stimmt doch, oder?
Ja, also das ist schon witzig, der Vergleich. Natürlich erinnert er auch ein bisschen an irgendwie die Clint Eastwood-Pistolero-Figur aus den Leone-Filmen. Sergio Leone, heißt der Regisseur so? Mhm. Ich glaube, ne? Eine Handvoll Dollar und wie sie alle heißen, The Good, The Bad and The Ugly und so. Und ich finde auch seine Stimme, das ist auch die Clone Wars Stimme und die ist einfach irgendwie wahnsinnig gut im Original. Und natürlich muss man dazu sagen, du hast schon recht, es gibt, glaube ich, so eine Generationskluft tatsächlich. Also ich bin jetzt auch irgendwo dazwischen. Ich habe so ein bisschen Clone Wars geguckt, aber auch nicht alles, nur so ausgewählte Sachen und vor allem eher so die 7. Staffel, die dann auch bei Disney Plus lief, weil die hat auch so eine Ahsoka-Geschichte zu Ende erzählt. Aber ich glaube, auch bei Clone Wars gibt es halt wirklich eine ganze Generation, die einfach mit dieser Zeichentrickserie groß geworden ist, für die Ahsoka quasi die Bezugsperson Nummer 1 war, die Anakin Skywalker und irgendwie Obi-Wan als junge Padawan und Jedi-Meister gespannt kannten und so. Und für die sind solche Figuren wie Cat Bane und wie sie alle heißen, dann auch sehr, sehr spannend, wenn sie zurückkehren. Genauso wie jetzt Ahsoka, die ihr Live-Action-Debüt feiert und dann auch so die Ghost Crew oder so aus Rebels und sowas. Finde ich schon spannend, wie man das jetzt alles miteinander verweben kann. Jetzt, wo auch so seit dem Beginn von Clone Wars oder den Prequels sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre vergangen auf jeden Fall.
Ich fand es auch ganz interessant, weil ja sonst der Cast von Boba Fett eher älter war. Also Boba Fennec, wir haben ja schon gesagt, wie alt sie ist. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht geschaut, wie alt er ist. Aber deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass sie halt die jüngere Zielgruppe auch irgendwo abholen wollen. Und da macht das natürlich absolut recht, denn du hast recht. Ich meine, Clone Wars war super erfolgreich. Und auch hier meine kleinen Neffen und so, die lieben die Serie, ne? Abgöttisch. Deswegen glaube ich ja auch weiterhin, dass sie da diese Silber-Moppet-Crew mit reingeholt haben, auch um ein bisschen was Jüngeres.
How can we reach these kids?
Ja, glaubst du nicht?
Noch ein bisschen schon.
Na, und ich kann es ja irgendwie auch verstehen, aber du hast natürlich recht, dass, glaube ich, dieser, wie heißt der, Cat Bane, also Cat wie Katze?
CAD geschrieben, ja, aber sonst ja.
Ah, okay. Weil ich am Anfang dachte, was ist denn das jetzt für ein Fall?
Die sind halt beide so jahrelange Feinde und haben natürlich eine Fehde am Laufen. Und ich war jetzt auch überrascht, dass es so eindeutig im Finale zu einem Höhepunkt da kam quasi.
Und ich war ein bisschen traurig, dass sie einfach hier meinen Freund Oliphant abknallen.
Ja, aber da gibt's ja auch Hoffnung, wenn du die Post-Credit-Szene gesehen hast, dass da vielleicht noch was mit ihm passiert.
Ja, also der muss bleiben, finde ich. Obwohl ich finde, er wird immer schmaler.
Er muss auch wieder ins Justified Training rein.
Ich war gerade, ja, natürlich, ja. Oder hier mit Pedro Pascal, weißt du, da ins Corona-Trainingslager.
Ja, und dann, was gab es noch zu erwähnen? Vielleicht sprechen wir ein bisschen expliziter mal über das Finale, was ja dann so ein bisschen, ich würde es, weiß ich nicht, ich hatte mir so die Notiz gemacht, 20 Minuten Stretch, piu, piu, piu. weil da wird ja dann sehr viel wirklich ein Shootout gemacht auf Mos Eisley, wo dann die ganzen Verbündeten probieren, Widerstand zu leisten gegen die Leute vom Pike-Syndikat und dann irgendwann kommt ja auch besagter Cat Bane dazu und es gibt so eine Schlacht gegen zwei so in so einer, wie nennt man das, in so einem Bubble-Schutz,
Schild.
Schutzschild-Bubble, Droiden, die den ganz schön zu schaffen machen, bis man dann den Rancor befreit und so eine schöne King Kong-Hommage abzieht. Und dann natürlich auch irgendwann Baby Yoda seine kleinen Momente hat, der dann auch in der Stadt ankommt.
Ja, mir war es ein bisschen zu lang, weil ich glaube, du weißt es, diese Pew-Pew-Szenen, die langweilen mich irgendwann. Also ich fand hier das Reiten auf King Kong fand ich schon super cool, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Fand ich auch einen guten Callback. Also manche sagen wahrscheinlich, es musste sein. Und ich glaube auch, das ist ja auch bekannt, dass er darauf reiten kann irgendwie. Ne? Ich wusste das nicht. Ich war überrascht. Ich fand's cool. Ich fand einzig, was mir ein bisschen aufgefallen ist, da wieder mal meinen Cool Kids, die dann so hinter diesem Versteck da rumballern. Diese ganzen Szenen hätte ich irgendwie weggelassen. Ich fand, die waren auch komischerweise technisch ein Tick schwächer. Es fühlte sich so an, als ob das so die B-Unit gedreht hätte, weil dann auch das Licht sehr variiert. Und ich finde ja immer Licht sehr wichtig, gerade bei auch bei Star Wars, auch in dem Volume, ne? Also ja. Und da dachte ich mir, boah, diesen ganzen Teil hätte ich einfach weggelassen und ich hätte es einen Tick gekürzt, weil ich fand, es war schon, die Folge hatte ja, glaube ich, über 50 Minuten, also für Star Wars, sehr lange Folge. Und ich glaube, man hätte die echt ein bisschen stutzen können und 10 Minuten auch mal wegnehmen. Hätte ich spannender gefunden und runder.
Regisseur war jetzt auch Robert Rodriguez und ich finde auch, dass er im Schnitt sich diesmal teilweise ein bisschen verhaspelt hatte. Also du hast so ein paar Szenen, die so vom Anschluss her ein bisschen merkwürdig waren, die so vom Mise en scène oder wie man das auch nennen möchte, wo die Figuren im Bild platziert sind, ein bisschen komisch waren und merkwürdig gestaltet waren. Also das war leider auch nicht ganz rund. Ja, wie du schon sagst, diese Rancor-Sache, da habe ich auch ein bisschen gefeiert, wobei er jetzt beide Bots dann auch zerstört hatte im Endeffekt. Am süßesten ist natürlich Grogu, der den Rancor dann irgendwann beruhigt, aber das wissen wir alle, dass das irgendwie eine witzige Sache ist. Ja, und dann kommt ja Mando auch mit seinem Darksaber dann irgendwie dazu und versucht, das fand ich nämlich auch so ein bisschen merkwürdig, also das müssen wir mal vielleicht inhaltlich diskutieren. Mando und Boba sehen, dass diese Schutzschilder um diese Droiden sind und sie versuchen trotzdem mit ihren Waffen und mit ihrem Feuer und mit ihrem sonst irgendwas darauf zu schießen. Und dann ja auch mit dem Darksaber, wobei das Schutzschild noch im vollen Gange ist. Das fand ich irgendwie ein bisschen dumm. Du auch?
Gott, Adam, ich hinterfrage das schon gar nicht. Also ich denke auch, wenn ich da jetzt 30 Mal auf ein Schutzschild schieße und da nicht durchkomme und das auch nicht schwächer wird scheinbar, schieße ich da nicht weiter drauf. Aber
natürlich muss man wahrscheinlich alles versuchen, so wenn es um Leben und Tod geht und um das Schicksal der Stadt, dass man irgendwie auch irgendwie dumme Manöver macht. Aber ich war da kurz, glaube ich, aus der Handlung rausgerissen.
Ich denke halt immer theoretisch, so ähnlich wie bei Star Trek, ne, würde ich ja immer denken, je mehr du drauf schießt, umso schwächer werden die Schilder. Mit dem Darksaber habe ich das so ein bisschen verstanden, dass er jetzt, wir haben ja vorhin schon gesagt, er muss so ein bisschen eins sein mit seinem Schwert, ne, damit er es auch irgendwie besser halten kann und nutzen kann. Und da dachte ich mir so, oh, jetzt wo Grogu wieder da ist. Und ich fand ja diese Szene auch auf der Rikscha, wo sie sich so umarmt haben und so, das ging mir echt nahe. Wie gesagt, ich weiß, was die Manipulationsfaktoren sind, aber trotzdem falle ich da auch darauf rein. Und dann dachte ich mir, dass er vielleicht jetzt so ein bisschen mehr im Reinen ist mit sich und mit seinem Saber, seinem Säbel da, seinem Schwert, weil Grogu bei ihm ist.
Ja. Ist halt auch die Frage, die Schmiedin sagt ihm ja auch, oder fragt ihn ja in der einen Episode auch, hast du jemals deinen Helm abgenommen? Und er sagt dann wahrheitsgemäß ja. Und dann wird der so quasi ausgeschlossen aus dem Orden, hatte ich so den Eindruck. Aber er macht ja trotzdem weiter und er hält sich ja trotzdem weiterhin an das Credo. Da bin ich auch nicht ganz so sicher, was das so zu bedeuten hat, ob man das einfach so dann, ob man fernab auch von den offiziellen Regeln dann weiterhin so als Mandalorian irgendwie, ich meine, er hat natürlich das Saber und er hat auch den Kampf gewonnen, um das Saber weiterhin befehligen zu können, aber was das noch für eine Bedeutung hat, da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie noch aufgegriffen wird.
Aber ich habe das ja eh nicht so ganz, also ich finde es sehr spannend, ich würde auch gerne mehr zu erfahren, aber wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie ihm ja auch, dass man das wieder beheben kann, oder? Also,
ach so,
das kann, ne, sein. Wenn du deinen Helm abgenommen hast, dann musst du irgendwie da und da hingehen und dann kannst du wieder dich, ich weiß nicht, weißt du, Abbitte leisten oder was auch immer. Und deswegen dachte ich schon so, okay, vielleicht sehen wir in der neuen Staffel, wie er das dann tut. Ja. Und zweite Frage, ich dachte auch schon in Mando Staffel 2 haben wir ja auch erfahren, dass wir ja gar nicht genau wissen, ob diese Creed nicht eigentlich auch eine Sekte ist von den Mandalorians.
Ja, weil also ich meine, Boba Fett macht sich da ja auch so ein bisschen drüber lustig, auch im Finale, glaube ich, wo er ihn fragt, glaubst du wirklich daran? Und er hat ja da auch, glaube ich, seinen Helm ab zum Beispiel. Also ist wahrscheinlich Auslegungssache, wie ernst man das Ganze immer alles nimmt.
Ja, deswegen dachte ich mir auch, ich finde das ja eigentlich eine ganz spannende Hinterfragung, ob jetzt nicht vielleicht die Creed auch eher die Bösen sind und dann Mando vielleicht erst realisiert, dass er gar nicht zu der Creed gehören will.
Ja.
Also ich fand das alles ganz interessant und ich liebe dieses Darksaber. Ich finde das geil. Ich will auch dieses Schild gerne haben von dem Shovel Knight da, gegen den er gekämpft hat, weißt du? Okay. Also ich finde diese ganzen kleinen Gadgets und so, ich finde die toll.
Was ich mich halt gefragt habe nach der Wahl, die Grogu da hatte bei Luke, wenn er sich jetzt dazu entscheidet, Mando zu sein, was man ja sieht, weil er Diskettenhemd anhat und so, würde das auch bedeuten, dass er, wenn sie es ernst nehmen, dann auch die ganze Zeit einen Helm tragen müsste? Das ist halt die Sache. Vielleicht auch ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Reifestufe oder ab einer bestimmten Mutprobe oder sowas. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Frage. Also ich meine, es wird wahrscheinlich süß aussehen, aber ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, dass du Grogu die ganze Zeit mit so einem Helm mit so Riesenohren siehst. Aber ich glaube, ich hatte sogar schon Fanart gesehen, die in diese Richtung geht. Ich bin mal gespannt, ob sie das machen.
Aber nur mal so eine Frage, muss denn Grogu überhaupt jetzt sozusagen Mandalorian werden? Kann er nicht einfach mit ihm da weiter rumreisen und gut ist? Ja. Oder ist er jetzt sozusagen der Lehrling und wird zum Mandalorian ausgebildet?
Gute Frage. Habe ich keine Antwort drauf.
Also ich dachte immer, die können doch auch einfach so zusammenbleiben.
Bleibt einfach zusammen und macht euren Spaß.
Na, und ich glaube, Luke sagt ja auch, dass hier Yoda ja sehr viel langsamer altern wird. Ne? Ja, also ich meine, Mando wird ja eher tot sein. Also, und dann ist ja vielleicht Grogu noch gar nicht erwachsen.
Ja, stimmt.
Also ich dachte, genau, trag dein Kettenhemd. Vielleicht so einen kleinen süßen Helm wäre ja auch ganz niedlich. Auch dann kann er auch so mit Beskar so verschiedene Ausrüstungsgegenstände haben. Mhm. Vielleicht so einen kleinen Handschuh oder so.
So einen kleinen Spielzeugfrosch.
Zum Beispiel. Oh, nee, ich finde es echt niedlich. Oder hier sein kleiner Strampler kriegt dann auch so ein Breastplate oder so. Oh, ja. Ich finde es sehr süß.
Naja, vielleicht zurück zum Finale noch. Am Ende des Tages gelingt den Helden beziehungsweise den Protagonisten natürlich, die Schlacht für sich zu entscheiden. Rancor ist eingeschläfert und macht keinen Ärger mehr und es scheint auch in Mos Eisley irgendwie wieder so ein bisschen Recht und Ordnung zu gelten. Aber in einer Szene sehen wir dann auch, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass Fennec, glaube ich, die Oberhäupter da der Crime-Familien dann auch so hinterrücks und vielleicht auch ohne Kenntnis von Boba erschießt. Habe ich das richtig interpretiert? Hast du es auch so interpretiert?
Ja, sie macht ja dann so einen krassen Stealth-Attack irgendwie, ne? Und knallt die alle ziemlich blutschrünstig ab, so habe ich es verstanden.
Ja, und da ist halt die Frage, die ich mir stelle, ob es dann vielleicht irgendwie einen Konflikt zwischen den beiden gibt oder ob sie vielleicht auch vorhat, irgendwie die Macht zu ergreifen, das wissen wir alles nicht. Und
aber kurze Klammer, Adam, ich meine, es war ja auch ein Stück weit gerechtfertigt, oder? Ich meine, die haben ihn ja auch hintergangen und wollten ihn töten. Mm. Wird er jetzt so viel dagegen haben?
Ist halt die Frage, ob er, also ich meine, natürlich, vielleicht wird er sich das irgendwie von ihr erklären lassen, warum sie es gemacht hat, denke ich. Aber die Frage ist halt auch, wenn du jetzt diese Leute umgebracht hast, ob es dann nicht irgendwie Vergeltung von den Familien gibt oder von irgendwie einer anderen Stelle oder ob es dann ein Machtvakuum gibt, was irgendwer so ausnutzt, um dann an die Macht zu kommen. Und vielleicht ist die Person, die dann an die Macht kommt, schlimmer als irgendwie diese Familien. So sehe ich das jetzt so.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt so super grantig wird, ihr gegenüber, weil ich meine, er hat ja auch die Biker-Gang einfach abgeknallt.
Ja. Also es ist immer alles grau auch bei denen, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Also ich meine, er geht jetzt auch über Leichen, wenn es denn irgendwie sein muss, das stimmt schon.
Und ich finde es auch interessanter, wenn Boba auch böser bleibt. Also mir war fast ein Tick zu gut hier in der ganzen Serie.
Ja. Und ich meine auch diese ganze Spice-Geschichte, die dann nebenbei so aufkommt, von wegen, ja, wir hatten irgendwie bei den Leute aus Free City oder Freetown da, von dem Typen, der da erschossen wurde.
Die Westernstadt.
Genau. Da hat er ja auch so ein bisschen so seine Diskussion mit Mando gehabt, von wegen, aha, sollten wir jetzt diese Drogengeschichte irgendwie blockieren oder nicht? Und hast du da nicht ein bisschen zu viel versprochen? Sind auch so spannende Entwicklungen. Und überhaupt, ob jetzt, ich frage mich halt, jetzt haben sie diesen Auftrag gemacht und Mando hat Boba gesagt, ja, ich werde mit dir hier die Schlacht schlagen, bis wir beide fallen oder sowas. Ob das auf Ewigkeit gut geht oder ob es dann irgendwann vielleicht doch mal zu Spannung kommt, wo die beiden vielleicht aufeinandertreffen müssen oder sowas. Keine Ahnung, wie sich das entwickelt.
Ja, aber wie du schon sagtest, ne, wir wissen ja auch gar nicht, ob jetzt wirklich noch eine zweite Staffel kommt, ne? Oder ob Boba und Fennec nicht einfach in Mandalorian aufgehen werden.
Ja, das stimmt.
Was ich, glaube ich, fast besser fände. Sorry. Kurze Klammer, ich habe noch mal kurz nachgeschaut. Das heißt hier Kinetic Sand, was ich meinte.
Ach so, das Zeug. Ja, klar. Das
sieht doch genauso aus. Ich habe immer das Gefühl, man muss jetzt das schneiden. Also nicht, dass ich ihre Haare zerschneiden will oder ihren Kopfbedeckung oder was auch immer das jetzt ist bei ihr. Aber daran erinnert mich das immer so von der Konsistenz.
Okay.
Sorry, ich gehe nochmal wieder zu.
Also ich glaube, ja, es ist halt, es ist okay, wie sich die Staffel entwickelt hat und es ist auch überraschend, aber es ist irgendwo auch eine merkwürdige Entscheidung, weil dann hättest du auch Book of Boba Fett eventuell als dritte Mandalorian-Staffel machen können und hättest nicht ausklammern müssen. Aber so hast du vielleicht, wie heißt es auf Englisch, have your cake and eat it too, dass du irgendwie beides einfach gemacht hast, dass du ein bisschen Boba gemacht hast, dass du ein bisschen Mando gemacht hast, dass du irgendwie die Fanbase abgeholt hast und ja, jetzt hast du so eine Minisäge da, die so ein bisschen Hintergründe liefert und gleichzeitig auch alte Gecken zurückbringt.
Ja, und das Fazit ist doch, dass wahrscheinlich dann vielleicht manche Disney Plus wieder abonniert haben für 7 Wochen.
Ja.
Oder jetzt abonnieren werden, um es noch nachzuholen. Also ich weiß nicht, ich finde die Strategie ganz interessant. Wie gesagt, ich hätte da 5 Folgen daraus gemacht und es wäre cool gewesen. Diese Streckung nervt mich ja eh. Und mich nervt auch, dass ich bei Disney Plus nicht 1,25 einstellen kann.
Ich glaube, oh Gott.
Das wäre eine Serie, die, also gerade die Anfang, wo ich glaube, ich vielleicht, ja, vielleicht ab und zu mal gedacht hätte, ich könnte jetzt auch ein bisschen schneller machen.
Wo sind wir angekommen, dass man bei 7 Folgen schon ein bisschen schneller machen will, wenn man irgendwann vielleicht mal Iron Fist gesehen hat.
Oh Gott, erinnere mich nicht daran.
Naja, aber wir wissen ja schon, dass es mit Star Wars bei Disney Plus weitergehen wird. Obi-Wan kommt am 25. Mai mit Ewan McGregor wieder in der Hauptrolle und Hayden Christensen, der wahrscheinlich auch in irgendeiner Form wieder auftauchen wird. Mal sehen, ob als Darth Vader oder als Anakin in Flashbacks oder so.
Es freut mich. Ich finde, wir haben den so lange nicht mehr gesehen.
Ja, das stimmt schon. Dann gibt's natürlich noch die Andor-Serie mit Diego Luna und ganz vielen Leuten, auch so ein bisschen wahrscheinlich anknüpfend oder vorgreifend auf Rogue One. Und dann noch eine Ahsoka-Serie und noch so ein paar andere Star-Wars-Serien. Also ich denke mal, weiß nicht, ein halbes Jahr im Jahr gibt es dann immer irgendwie Star-Wars-Content oder sowas auf absehbare Zeit. Und da kann man sich dann irgendwie rauspicken, ob man das gucken möchte oder nicht. Weil Obi-Wan wird ja auch zeitlich ein bisschen anders wieder verortet sein als jetzt Boba Fett und Mandalorian.
Wahnsinn. Das sind dann wie viele Serien im Star Wars-Universum in 2022?
Ich habe den Überblick verloren. Also ich denke mal mindestens, ich würde sagen, 2 weitere noch. Und ich weiß ja auch nicht, wann Mandalorian Staffel 3 Premiere feiern wird. Kann auch sein, dass er erst nächstes Jahr kommt. Und deswegen hat man diese ganze Boba-Sache gemacht. Aber mal sehen, vielleicht auch Ende des Jahres.
Ja.
Plus Bad Batch Staffel 2. Und wahrscheinlich ja, irgendwelche anderen geheimen Animationsprojekte, die dann irgendwann kommen.
Also Adam, ich glaube, es wird immer weitergehen, ne? Es wird immer Star Wars geben mittlerweile.
Ja.
Tja. Na feini, dann haben wir es.
Ja.
Vielleicht noch kurz die Info, wie es auch weitergeht bei uns. Wir haben ja so ein paar schöne Staffel-Reviews auch abgeliefert in den letzten Wochen. Hört da gerne noch mal rein. Also wenn ihr Dexter vielleicht 9. Staffel nachgeholt habt oder jetzt auch mit Yellow Jackets durch seid. Ich glaube, da gibt es auch eine Sehempfehlung von uns allen. Station 11, die ersten 3 Folgen haben auch Bjarne und ich besprochen. Und natürlich warten wir jetzt auch auf das Ende von Euphoria, damit wir da auch über die Staffel sprechen können. Ich kann euch sagen, Euphoria haut mich momentan ziemlich um. Und Adam, wir stehen ja auch noch so ein bisschen auf Halde, wie es weitergeht mit einer anderen Serie, die in der 11. Staffel läuft.
Oh mein Gott.
Es ist die 11. Ich hätte ja auch.
Es ist die 11. Die 3 geteilt wird.
Genau, also die 11b von The Walking Dead kommt ja auch bald, ne? Ich glaube in 2 Wochen, kann das sein?
Ja, so ungefähr.
Na, also deswegen. Und schreibt uns auch gerne an, also mich könnt ihr zum Beispiel folgen bei hannahuge@twitter, was ihr noch gerne sehen wollt. Und Adam, wo bist du? Wo machst du deine Star Wars Fanart?
Ich bin Awesome Art bei Twitter. Da könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ansonsten natürlich podcast@serienjunkies.de. Bewertung könnt ihr auch immer gerne dalassen bei Apple Podcasts oder auch seit neuestem bei Spotify. Da ist es ja auch möglich, dass ihr da eure Lieblingspodcasts bewerten könnt. Das hilft natürlich dabei, dass die Reichweite gesteigert werden kann und andere auch noch davon erfahren. Natürlich könnt ihr es auch euren Muttis erzählen oder euren Freunden, dass sie vielleicht, wenn ihr Serien mögt und Filme, dass sie da mal bei uns reinhören, würde uns natürlich helfen.
Also bleibt gesund und ciao, ciao.
Ciao.
Oh, euren Muttis. Wie süß. Super süß.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.